Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind nur normale kleine Menschen und suchen trotzdem einen großen, unsichtbaren Gott. Das wollen wir heute jedenfalls tun. Der Ablauf ist ein bisschen anders, habt ihr schon gemerkt. Musik spielt eine größere Rolle, gebetete Lieder oder gesungene Gebete. Predigt wird kürzer sein. Wenn du den normalen Ablauf gewöhnt bist und heute jetzt nicht genau weißt, was kommt jetzt auf mich zu, lass dich einfach mal ein auf einen Weg aus Bildern, Musik, Worten, der dich möglicherweise näher zu Gott führt. Wenn Menschen Gott suchen, dann bringen sie ja immer ihren Alltag oder meistens ihren Alltag mit, haben ihn so im Gepäck, das, was gestern war. Vielleicht spürst du noch die Auswirkungen einer nächtlichen Party. Oder du denkst an die Worte, die vorhin waren. Vielleicht positive, die jemand dir gesagt hat, oder negative. Oder das Zeug, das morgen wieder sein wird, Montag. Druck, Schwierigkeiten, Hoffnung. So. Und all dieses Zeug, was wir so dabei haben, ist sehr, sehr real. Das kann man teilweise sehen, das kann man auf jeden Fall spüren, das ist laut, das ist das reale Leben. So, und Gott, den wir suchen, den sieht man nicht. Man spürt ihn auch nicht so ohne weiteres und seine Stimme ist manchmal kaum hörbar oder gar nicht hörbar. Und deshalb, wenn wir ihn dann suchen, dann fragen wir uns oft gleichzeitig, werden wir ihn denn wohl auch finden? Und wir merken, dass wir abgelenkt sind von dem, was da eben so alles Alltag ist, den wir dabei haben. Und das gelingt dann auch in einem Gottesdienst nicht automatisch. Ne? Ich habe gedacht, Gottes Größe und Allmacht könnte es sein, die es manchmal schwer macht, ihn zu lokalisieren. Weil er nicht einfach daneben uns sitzt. Dann wäre er nicht mehr groß und nicht mehr allmächtig. So. Aber gleichzeitig brauchen wir einen Gott, der nicht einfach nur im Sessel neben uns sitzt, sondern der groß und allmächtig ist. Und wir brauchen ihn in unserem kleinen, normalen, handfesten, alltäglichen Leben. So, was heute passieren kann in diesem Gottesdienst ist, dass etwas von Gottes Gegenwart in dein Leben reinblitzt. Und was passieren kann, ist, dass du vielleicht dein Leben, deinen Alltag dann ein bisschen aus anderer Perspektive siehst. Und was passieren kann, ist, dass du Kraft kriegst für diesen Alltag und ein bisschen von dem Glück dich streift, dass Gott ist. Ein bisschen von dem Glück dich streift, dass Gott da ist. So, ein Weg, auf dem Menschen immer wieder, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil der Menschen, immer wieder etwas von Gott erahnen oder ihn treffen oder sich an ihm freuen oder so, das ist, wenn man die Schönheit der Welt bemerkt, die er gemacht hat. Wenn uns diese Schönheit erwischt, oft erschauern dann Menschen und fühlen etwas davon, dass da jemand Größeres dahinter steht. So. Und darum lasst euch jetzt einfach mal in die Schönheit unseres Globus mitnehmen. Ihr seht hier vorne ein paar Bilder. Und dann wird die Band diesen Gedanken mit dem nächsten Lied aufnehmen. Kraftwerk heißt der Titel des Gottesdienstes heute oder der Predigt. Und es geht, und deswegen haben wir heute viel musikalische Anbetung und ein bisschen weniger Gerede, Predigt. Es geht um die Kraft, die Anbetung in unserem Leben entwickeln kann. Wir sind immer noch in Hebräer 11. Ich habe ganz zu Beginn der Reihe schon mal gesagt, den Aufbau dieser Reihe an Hebräer 11 entlang zu gehen, immer nur kurze Abschnitte zu nehmen. Diese Idee ist nicht von uns selbst, sondern von Irwin McManus, einem Pastor aus Los Angeles. Das will ich nur noch mal am Schluss der Vollständigkeit halber anmerken, dass diese Idee nicht von uns ist. So, und jetzt steigen wir in den vorletzten Textabschnitt ein. Und da geht es eben um die Kraft von Anbetung. Jedenfalls haben wir sie darin gefunden. Zuerst schauen wir noch mal einen kleinen Clip. Ihr werdet zuerst nicht verstehen, warum ich den euch jetzt zeige. Der wird auch ganz am Anfang erstmal ein ganz klein bisschen andere Stimmung anklipsen, als ihr, in der ihr jetzt gerade steckt. Ja? Aber ihr versteht das dann später.
Im Sub Rosa präsentiert er den Fans zusammen mit seinem Kumpel Rüdiger einen neuen Song über den japanischen Spielmacher Shinji Kagawa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
Wir haben das Testhalber im letzten Jahr schon mal hier gemacht, aber nur aus Spaß, so 10 Sekunden. Und das, er singt einfach nur Konnichiwa Kagawa-san, guten Tag Herr Kagawa, mehr ist es nicht. Und ja, das hat einen tierischen Erfolg. In Japan kommen täglich, ich weiß nicht wie viele Kommentare und Mails auf Japanisch, die wir dann bei Google durch die Translator-Maschine jagen müssen.
Auf der Bühne erzählt der Journalist und Buchautor Felix Meininghaus, wie es sich als BVB-Fan auf der Pressetribüne lebt.
2008 bei erwähntem Finale war das halt so, dass dieser Ohrenschrauber aus Italien, ich habe den Namen vergessen, das 1-0 machte relativ früh und es war klar, Borussia kann eigentlich nur gewinnen, wenn sie selber in Führung gehen. Und die Bayern saßen da schweigend und führten und wurden gerade Pokalsieger und es war klar, jetzt läuft das Spiel zu Ende und okay, wir haben das Spiel verloren. In der 90. Minute gibt es einen Eckball und irgendwie mogelt Mladen Petric den Ball so über Oliver Kahn hinweg und der Ball ist im Tor. Und auf einmal sehe ich mich auf der Pressetribüne. Absolutes No-Go. Nie, nie, nie lachen. Du darfst es nicht. Meine Hände ganz schnell runtergenommen und habe dann so verstohlen nach links und rechts geguckt, ob mich jemand beobachtet hat von den Kollegen, der mich dann irgendwie diskreditieren könnte und sehe dann, die stehen alle. Ungelogen, die stehen alle.
Ja, sorry an die Bayern-Fans unter euch, obwohl ich dachte, dass ja dieser peinliche Entertainer am Anfang für euch vielleicht auch ein bisschen eine Quelle der Genugtuung sein kann. So, was das mit dem Thema zu tun hat, das merkt ihr so im Laufe meiner Worte. Jetzt kommen wir erstmal zu Hebräer 11 und der vorletzte Abschnitt dieses Textes, der uns jetzt seit weiß ich wie vielen Wochen begleitet. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Jetzt kann man sagen, gut, wo steckt jetzt hier in unserem Text das Thema des Tages und die Fankultur des BVB? Sie steckt in der Story, die hier nur mit wenigen Worten angedeutet wird und die man kennen muss, um diese Sätze überhaupt zu verstehen. So, und deswegen gehen wir ein Jahrtausend zurück in die sogenannte Jericho-Story, oder die ich so genannt habe. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, Mose hat sie da rausgeführt, mittlerweile ist sein Nachfolger Josua Chef, es sind 40 Jahre vergangen. Das Volk hat den Jordan, die natürliche Grenze zu diesem Land, das sie erobern wollen, schon überschritten. Die erste Stadt, die jetzt erobert werden muss, ist Jericho. 2 Kundschafter werden ausgeschickt, die Lage zu sondieren, gehen in diese Stadt rein, verstecken sich im Haus dieser erwähnten Rahab, eine Prostituierte. Allerdings fliegt ihre Anwesenheit auf und diese Prostituierte allerdings ermöglicht ihnen dann die Flucht. Versteckt sie, ermöglicht ihnen die Flucht und versichert den beiden Kundschaftern, diese Stadt zittert vor euch. Der Feind, euer Feind, wir fühlen uns euch überhaupt nicht gewachsen. Und das war eine wichtige Information für Josua. Einige Zeit später kommt es dann zu dieser Schlacht und für diese Schlacht hat Josua jetzt sehr seltsame Anweisungen bekommen. Und ich erzähle sie mal aus der Sicht eines einfachen Soldaten, wie ich mir das so vorstelle. Dann muss das ungefähr so ausgesehen haben. Wir haben einen langen Zug gebildet. Weniger eine Angriffsfront, als vielmehr einen langen Zug. Ganz vorne ein paar Eliterkämpfer, dann 7 Priester, dann die Bundeslade, unser heiliger Schrein. Man könnte vielleicht so sagen, da wo dieser Kasten war, da war Gott. Hatten wir den Kasten dabei, dann war Gott bei uns, vereinfacht gesagt. Und dann hinter diesem Kasten mit ein bisschen Abstand, das Heer. Und ich irgendwo im zweiten Drittel dieses Heeres. Und wir marschierten schweigend. Die Priester ganz vorne haben ihre Hörner geblasen, ununterbrochen. Aber wir anderen sagten keinen Ton. Wir marschierten um die Stadt. Weit genug weg vor den Pfeilen der Leute auf der Mauer. Man beobachtete uns von dieser Mauer aus. Aber wir marschierten nur schweigend um die Stadt, ohne einen Mucks. Und dann zurück ins Lager. Feierabend. Nächster Tag, dasselbe Spiel. Und ich habe mich gefragt, was löste das bei den Feinden auf, die uns da beobachten? Panische Angst, weil sie nicht einordnen konnten, was wir da tun? Oder Gelächter? Was wir machten, war einigermaßen sinnfrei, aber es war Befehl. 6 Tage lang haben wir das gemacht. Ich habe zurückgedacht an all die Jahre der Wanderung und an die Erzählungen meines Vaters, der damals dabei war. Und an seine Erzählungen über Gott, der ihn und seine Generation aus diesem Ägypten rausgeholt hat, und an die Wunder, die sie da erlebten und wie er sie geführt hat, an all das, was mein Vater erzählt, was ich ihn hier erlebt habe, dachte ich. Und das, was er von diesem Gott erzählte, für den wir jetzt um diese Stadt marschierten. Und dann kam der 7. Tag, wir sind viel früher aufgestanden, wir umrundeten die Stadt 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x und nach dem 7. Mal hielt dieser Zug an. Und die Hörner tönten da vorne und dann fängt einer an zu brüllen. Und alle stimmen ein und ich brüllte mir meine Anspannung und die Angst und die Hoffnung aus dem Leib. Und währenddessen steht einer auf der Mauer und denkt, was soll das denn jetzt schon wieder? Und dann denkt er, wow, diese Mauer wackelt. Und dann berichtet der Text, dass die Mauern einstürzen und dass die Stadt erobert wird und dass niemand überlebt, außer Rahab und ihrer Familie. So, die Message dieser Story, mindestens eine Message dieser Story, ich konzentriere mich auf eine, ist: Gott erobert diese Stadt. Gott erobert diese Stadt, nicht das Volk. Seine Kraft lässt diese Mauern fallen und das Volk tut nichts außer warten und auf ihn vertrauen und ihn anbeten mit dieser täglichen Prozession, bei der sie sich auch ein ganz klein bisschen lächerlich machen oder mindestens merkwürdig verhalten. Diese militärische Strategie ist so übrigens nie wieder angewandt worden und ich glaube, sie funktioniert auch nicht ein zweites Mal. Es ist keine Strategie, es ist eine einmalige Erfahrung, die dem Volk ins Gedächtnis brennen soll. Gott ist eure Kraft. Besonders dieser Generation, die nicht dabei war, als die Väter, die Vorgeneration, das genau erlebte, von dem sie erzählt haben, von Mose und dem geteilten Meer und den Wundern all diesen. So. Und jetzt sollen sie erleben, Gott ist auf eurer Seite, derselbe Gott, und er bringt euch in dieses Land. Ihr nehmt es euch nicht selbst, Gott gibt es euch. So. Das ist sozusagen sein Kraftwerk. Sein Kraftwerk. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Hier erleben Leute ja die Kraft, die aus dem Glauben kommt, der die Regie Gott überlässt. Und so skurril die Story anmutet, wir laufen ja nicht um Städte herum oder so blutig sie dann auch endet, das ist sehr fremd. Gar nicht nett zu lesen. Dennoch steckt hier eine Frage drin in dieser Geschichte. Wenn man sich fragt, was will sie sagen, diese Geschichte, dann steckt da die Frage drin, welche Rolle spielt das hier eigentlich in deinem Leben? Diese Art Kraftwerk, die mit Anbetung zu tun hat. Was spielt das in deinem Leben? Und jetzt gehen wir so einen kleinen Weg. Ich fange beim BVB an. Und vielleicht verstehen wir ein bisschen, was Anbetung ist und warum sie wichtig für uns ist. Also, nochmal der BVB oder jede andere Fußballmannschaft, jede andere Fankultur, jede andere sportliche oder sonst wie Kontext, in der Menschen diese Haltung einnehmen, ab und zu. Ja? Innerlich oder äußerlich. Ich glaube, dass wir diese Haltung kennen und manchmal vollziehen, innerlich oder äußerlich. Also zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, wann du auf dem letzten Konzert warst. Manche von euch lassen sich gerne wegtreiben von den Dezibel eines großartigen Konzertes und fühlen sich dann eins mit Leuten, die ihnen völlig fremd sind um sie herum und spüren etwas von dieser Lebendigkeit und von der Großartigkeit dieser Klänge und von der Kraft, die da drin liegt. Irgendwie ist das etwas Erhebendes. Vielleicht machen wir das so oder nicht, aber meistens ja. Etwas anderes und doch das Gleiche ist das hier, was mit diesen Bildern von vorhin zu tun hatte. Jemand, der vielleicht auf Konzerten nicht abgeht, ne, oder überhaupt nicht hingeht da oder so, aber steht auf einem Berg und sieht diese, saugt diese Weite des Himmels und des Landes in sich auf. Oder am Meer. Und spürt die Gewalt dieses Ozeans. Oder am Grand Canyon versteckt es ihm die Sprache. Oder er liegt auf dem Boden und schaut in den Sternenhimmel. Und wie stehen wir dann da? Manchmal vielleicht so. Ja, wenn uns keiner sieht. So. Oder etwas anderes, aber ähnliches. Vielleicht erinnerst du dich noch, als du 15 warst. Und dann war da dieser Mensch oder diese Menschin, der dich, die dich faszinierte. Ob jetzt dich als 15-jährigen Jungen die ältere Frau oder mehr der Leiter oder das Vorbild oder ein Mensch, der dich fasziniert, den du nacheiferst. So coole Worte, hast du gedacht, so schöne Augen, so ein faszinierender Charakter, weit weg von dir und doch in deinen Gedanken ganz nah. Du wärst ihm um die Welt gefolgt und seinen Ideen vom Leben oder was auch immer. Denn er oder sie war etwas ganz Besonderes. Deine Eltern haben das nie verstanden. Aber du fandest das. Ich weiß nicht, wie wir dann da stehen. So machen wir dann selten. Ja. Innerlich vielleicht. Weil wir diese Person verehrt haben. Vielleicht endet das in einer bitteren Enttäuschung, aber gut. Und dann, in ein paar Jahren habe ich gedacht, das wird nicht viele von euch betreffen, weil ihr braucht ein bisschen Kleingeld dafür. Aber ich habe so ein bisschen vor mich hingeträumt. Du bist vielleicht ein älterer Herr und du hast dir einen Lebenstraum erfüllt. Und der sieht so aus, dass du im Frühling in den Schuppen gehst und vorsichtig die Plane von deinem Mercedes SL300 Roadster Baujahr 56 wegziehst. Zuerst habe ich gedacht, ich zeige euch ein Bild, aber dann dachte ich, ihr könnt den auch ausfantasieren, wenn ihr gar nicht wisst, welcher das ist. Das ist der mit diesen Flügeltüren. Du fährst mit den Fingern über diesen Lack. Du spiegelst dich in jeder Chromleiste. Du öffnest die Motorhaube nur, um da reinzuschauen. Dann sitzt du stundenlang oder ja, vielleicht hinter diesem Steuer. Du fährst gar nicht. Du genießt nur dieses kleine Universum da in der Garage, in diesem eleganten Cockpit. Alles das, ach so, ich wollte ihn eigentlich einblenden. Alles das ist letztlich diese innere Haltung. Alles das könnte man Anbetung nennen. Hingabe. Wie der BVB-Fan, er singt Lieder, also das ist ja schon krass, ne? Also die haben wir zum letzten Mal im Kindergarten gesungen. Aber ja, seine Hingabe an diesen Verein oder deine Hingabe an deinen Verein kommt von tiefstem Herzen. Findet Ausdruck in diesen einfachen Liedern. Und bei einem Tor ist das die einzige natürliche Körperhaltung, die er einnehmen kann. Auch wenn das die Konzession da irgendwie übertritt oder was. Das alles ist Anbetung. Es ist willentliche Hingabe an etwas, für das man lebt. Das einen Menschen erfüllt mit etwas, was er sich nicht selbst geben kann. Und vielleicht ahnt ihr, dafür ist der Mensch geschaffen. Dafür ist er geschaffen, sich an etwas hinzugeben. Anbetung und Hingabe kann natürlich Freaks aus Menschen machen. Ja, das kann Leute abdrehen lassen, es kann gefährlich, ungesund sein, wenn Menschen sich an etwas Ungutes hingeben. Oder etwas an etwas, was so speziell ist, dass sie den Rest der Welt irgendwie innerlich verlassen und äußerlich auch. Man kommt nicht mehr mit ihnen klar. Aber trotzdem, da ist etwas, ob das jetzt vielleicht in eine ungute Bahn läuft oder nicht, da ist etwas in uns, das es liebt, uns an etwas Größeres hinzugeben. Indem wir uns zu Hause, indem wir uns lebendig fühlen. So, und dann, wenn das so ist, dann wird Anbetung zu so einem Kraftwerk. Menschen, die glauben, die an Gott glauben, schenken diese Hingabe Gott. Sie halten Gott für wichtiger als sich selbst. Und sie halten Gott für den, den man mit seinem Leben feiern sollte. Sie verlieren sich quasi an ihn. Manche sagen, ich habe mein Leben an ihn gegeben. So, und trotzdem finden sie sich gerade darin wieder. Sie finden sich gerade in diesem Verlieren an Gott. Sie erleben das Kraftwerk von der Anbetung. So sollte das jedenfalls sein, wenn wir glauben. So, und Musik ist dafür ein, vielleicht der beste Katalysator, um die beste Form. Für viele Menschen ist es die einfachste, die beste Form, um ihre Begeisterung für Gott zum Ausdruck zu bringen. Nicht für alle, glaube ich, aber für viele. Warum wird in Fußballstadien gesungen? Natürlich deshalb. Warum ergreifen uns Hymnen? Das ist deshalb. Musik, die meisten von uns werden von Musik berührt. Aber Anbetung ist mehr als Musik. Man kann auch Anbetungslieder singen und überhaupt nicht anbeten. Es kann ein Ausdruck von Anbetung sein, aber Anbetung selbst, und es kann auch helfen, in diese Haltung reinzufinden, aber Anbetung selbst ist mehr. Was Anbetung eigentlich ist, das zeigt diese Story von Jericho. Anbetung ist das willentliche Eingeständnis, dass er die Kontrolle über mein Leben hat. Dass diese Kontrolle nicht bei mir liegt, weil ich sie sowieso nicht habe, sondern bei Gott, und dass das gut so ist. Ich würde dich nicht Kontrollverlust nennen, sondern die Erkenntnis, ich habe die Kontrolle gar nicht. Aber er hat sie und das ist gut. Anbetung sagt, Gott hat die Kontrolle. Es geht hier nicht um mich, es geht um den BVB. Oder es geht hier nicht um mich, sondern ich bin nicht der Mittelpunkt, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Er verdient Ehrfurcht. So, in dieser Story damals war Josua der Anführer. Er wird in dieser Geschichte hier übrigens gar nicht genannt, also jedenfalls nicht in Hebräer 11, der nennt ihn gar nicht, ne? Weil es um das Volk da ging und nicht um Josua. Ich schwenke kurz zu Josua, denn Josua, was man über ihn sagen kann, war vor allem eins, er hatte Angst. Viel mehr als sein Vorgänger Mose. Er hatte so ziemlich vor allem Angst, was da auf ihn zukam, und hielt sich nicht für geeignet, diesen Job auszuführen. Kurz vor dieser Sache mit Jericho, oder dieser Schlacht, ja, trifft er auf einen Fremden. Das ist eine merkwürdige Geschichte da. Ein Mann mit einem Schwert, nur mit einem Schwert. Und er fragt ihn, zu welcher Seite gehörst du? Gehörst du zu uns? Und der Fremde antwortet, ich gehöre auf keine Seite. Ich führe das Heer Gottes an und jetzt bin ich hier. Mit meinen Worten, Josua, das hier ist nicht dein Kampf. Und es wird darum auch nicht dein ruhmreicher Sieg sein. Du wirst nur ein Teil einer Geschichte, die Gott durchführt. Ihr erobert dieses Land nicht. Gott hat die Kontrolle. Gib sie ihm. Überlass sie ihm. Du hast sie sowieso nicht. So, dann fällt Josua auf die Knie und sagt, was soll ich tun? Und dieser Engel, offensichtlich, ne, sagt, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. So, ich weiß nicht, was ihr mit dieser fremdartigen Geschichte, Engel und dann nachher diese Lauferei und die Mauern, was ihr davon auf euer Leben anwenden wollt. Ich dachte so, Anbetung ist mehr als ein paar Lieder singen. Es ist ein Leben, das aus der Erkenntnis heraus gelebt wird, das hier ist heiliger Boden. Mein Leben, wo ich so lang gehe, diese Erde ist heiliger Boden. Diese Welt gehört Gott und ich regiere nicht in dieser Welt, sondern er, und das ist gut. So, das ist eine gute Nachricht. Die laufen 7 Tage um die Stadt und warten und glauben, dass sie sich auf heiligem Boden befinden und dass hier etwas passieren wird, was sie nicht selbst tun können. Sie glauben, dass sie nicht allein sind. Sie glauben, dass Gottes Kraft ihre bei weitem übersteigt. Und dass es letztlich Gottes Kraft ist, wenn ich mich stark fühle und etwas tun kann auch. So, das heißt letztlich, Gott, diese Bühne gehört dir. Du hast mein Vertrauen, du hast mein Lied, du hast meinen Respekt, du hast meinen Applaus. Die Ehre ist dein. So, das ist Anbetung. Dir gehört die Kontrolle und das soll so sein. Und ich lasse sie los. Und jetzt erleben darin Menschen nicht die Auflösung ihrer selbst, sondern sie finden sich und merken, genau dafür wurden wir geschaffen. Das war das, was ich sagen wollte. Jetzt tun wir das. Die Band hilft uns dabei, indem wir Lieder zusammen singen, die Gott anbeten. Und sie helfen euch sozusagen, Gott die Bühne zu geben. Und Micha wird jetzt gleich am Anfang erklären, wie ihr euch außer singen daran beteiligen könnt. Macht da mal mit, denn dadurch wird das Ganze ein bisschen zu was Gemeinsamem.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.